Vorbilder. Hast du ein Vorbild? Oder vielleicht auch mehrere Vorbilder? Menschen, die etwas Besonderes getan haben. Menschen, die für dich vorbildlich sind. Jemand, der sich in einem besonderen Bereich oder in einem Bereich besonders gut auskennt. Vielleicht auch jemand, der was erfunden hat. Jemand, den du persönlich kennst. Jemand, der dich weitergebracht hat. Vielleicht ein Lehrer oder jemand, der dir besonders nahe stand oder steht. Vielleicht auch jemand, der in Krisen- oder Kriegszeiten zu dir stand oder auch in dieser Zeit etwas Besonderes getan hat. Gibt es so jemand für dich? Vielleicht auch in deiner Familie? Lebt diese Person noch oder ist sie schon gestorben? Welche Person hältst du für vorbildlich? Und was ist die besondere Eigenschaft? Was bleibt über den Tod hinaus? Wer ist dein Vorbild? Und was macht dieses Vorbild aus? In der Bibel sind uns auch viele lehrreiche Lebensbilder beschrieben. Die Bibel berichtet von Frauen und Männern, die zum Teil auch für Gott, zum Teil nur für Gott gelebt haben. Eines der größten Vorbilder, Jesus, der als Gottes Sohn auf die Welt kam. Heute möchte ich mit euch eintauchen in einen Abschnitt aus dem Alten Testament und ein weniger bekanntes Lebensbild betrachten. Einen Text aus den Königebüchern. Königebücher. Wann war das? Nun, wir haben hier eine Karte. Das Volk Israel, bestehend aus den 12 Stämmen, also den 12 Söhnen Jakobs, den Nachkommen von Jakob, hatte das versprochene Land eingenommen. Viele kennen die Geschichte. Ägypten, die Wüste, 10 Gebote, nochmal 40 Jahre. Sie hatten das Land eingenommen. Ihr seht hier die verschiedenen Stämme. Und es kam die Zeit der Richter und Richterinnen. Und dann wollte das Volk einen König haben. Zuerst kamen die drei großen Könige, Saul, David und Salomo. Und dann kam es zum Streit im Volk und das Volk Israel zerfällt in 2 Königreiche. Ihr seht es hier auch nochmal aufgezeigt. Das Königreich Israel im Norden, das Nordreich, und das Südreich. Das Südreich, oft als Juda bezeichnet, hauptsächlich bestehend aus den Stämmen Juda und Benjamin, mit der Hauptstadt Jerusalem, der alten Hauptstadt, und das Nordreich, mit dem noch vorhandenen Rest, mit der Hauptstadt Samaria. Und die Königsbücher, oder das ursprünglich ein großes Königsbuch, die Königsbücher berichten uns, was in dieser Zeit in Israel, angefangen mit König Salomo, und dann später unter den verschiedenen Königen im Nord- und Südreich geschah. Das ist der Zeitbereich, das geteilte Reich von etwa 970 bis 587 vor Christus. Und unser heutiger Text steht in 2. Könige 21. Er beginnt, ihr seht hier nochmal die Aufzählung der Könige, ist gar nicht so wichtig, nur dass ihr ungefähr seht, wo wir uns befinden. Nordreich links, die verschiedenen Könige, und Südreich, 2 getrennte Königreiche, die parallel existierten. Unser heutiger Text beginnt ungefähr 700 oder 697 vor Christus im Südreich von Israel, also in Juda. Das Nordreich war schon gefallen von dem damals aufstrebenden Weltreich, von der zunehmenden Weltmacht der Assyrer eingenommen worden. Und viele Menschen von dort waren gefangen, weggeführt worden von den Assyrern in ihr Reich. Oder andere waren auch ins Südreich geflohen. Das Südreich war noch ein bisschen eigenständig, aber den Assyrern doch in einer gewissen Art und Weise untertan. Sie mussten Abgaben leisten an Assyrien, an dieses neue Reich. Das Südreich war der Pufferstaat zwischen Ägypten im Süden, das alte Weltreich, und der neuen Großmacht Assyrien. Diese beiden Mächte waren in einem Spannungsfeld und dazwischen lag das Südreich. Und wir lesen den heutigen Text, den heutigen Bibeltext aus 2. Könige 21, 1 bis 18. Ich lese nach der Übersetzung nach Schlachter. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hephzibba. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und er errichtete dem Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, ganz wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte. Und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Er ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Er tat vieles, was böse in den Augen des Herrn war, um ihn herauszufordern. Er setzte auch das Standbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land wandern lassen, das ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten. Nach allem zu handeln, was ich ihnen geboten habe, ja nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen befohlen hat. Aber sie gehorchten nicht und Manasse verführte sie, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, die schlimmer sind als alle Gräuel, welche die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und über Juda bringen, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs. Und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihrer Oberseite. Und den Überrest meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben. Und sie sollen allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden. Weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen und mich erzürnt haben, von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, sodass er damit Jerusalem erfüllte, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Juda verführt hatte, sodass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten seines Hauses im Garten Ussas. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. König Manasse. Der Name Manasse bedeutet dem Vergessen preisgegeben. Ein Name, der nicht oft in der Bibel vorkommt. Vielleicht kennen von euch manche noch Manasse als den älteren der beiden Söhne von Josef. Für ihn hatten wir es hier auf der Karte. Manasse, der Stamm Manasse oder das Volk Manasse, die Nachkommen Manasses haben ein relativ großes, ein sehr großes Teil Land bekommen. Sie waren groß. Ansonsten gibt es hier den König Manasse und daneben noch zwei Nennungen in einem Geschlechtsregister in Esra. kein bekannter Name. Nur 4 Personen mit Namen Manasse kommen in der Bibel vor. Und hier in 2. Könige 21 wird uns von König Manasse aus Juda berichtet. Was macht er? Er wird mit ganz jungen Jahren König. Sein Vater war Hiskia, der bekannte König. Hiskia, ein guter, gottesfürchtiger König. Und da Hiskia am Ende seiner Königszeit krank wird, ist Manasse wahrscheinlich schon einige Jahre Vizekönig. Vermutlich 2-3 Jahre. Er lernt das Regierungsgeschäft von klein auf, von der Pike auf lernt er, wie das geht. Und Manasse tut Böses. So heißt es schon in den ersten Versen hier. Manasse regiert 55 Jahre, so lange wie kein anderer König in Israel oder Juda. Und er führt den Götzendienst wieder ein. Er baut Höhenheiligtümer, also Bergtempel auf den Bergen in Juda. Bergtempel für fremde Götter. Er lässt Altäre für den Gott Baal errichten. Und er führt den Aschera-Kult wieder ein. Baal und Aschera, das war ein Götterpaar aus Kanaan. Sie wurden gemeinsam oder alleine als Fruchtbarkeitsgötter und als Wettergötter verehrt. Also das waren Götter der Völker, die vor den Israeliten dort im Lande waren. Die Völker, die alten Völker, die die Israeliten vertrieben hatten, hatten diese Götter angebetet. Außerdem verehrte Manasse das ganze Heer des Himmels. Das waren die Götter der Assyrer, der neuen, aufstrebenden Weltmacht. Er hat das Neue eingebracht. Die Assyrer betrieben Sterndeutung und beteten Sterne an. Und er lässt diesen assyrischen Göttern, dem Heer des Himmels, im Tempel des einzigen Gottes des Volkes Israel, im Tempel von Salomo, also im Haus des Herrn, Altäre bauen, steht in Vers 5. Und außerdem lässt Manasse seinen Sohn durchs Feuer gehen, steht in Vers 6. Das bedeutet nichts anderes, als dass er Menschenopfer einführte. Das war die Basis des Moloch-Kults, Kinder zu verbrennen, Menschen zu opfern, um eine Verbesserung einer ganz bestimmten Situation zu erreichen. Manasse ließ mindestens einen seiner Söhne als Opfer für den Gott Moloch verbrennen. Menschenopfer in Gottes Volk, im Südreich von Israel, in Juda. Daneben heißt es, so trieb er in Vers 6, so trieb er Zauberei, Beschwörung von Totengeistern und Wahrsagerei. Also heute würde man sagen, Manasse betrieb Okkultismus. Ausdrücklich wird in Vers 7 noch berichtet, dass Manasse eine Aschera-Statue gezielt anfertigen und einen Tempel aufbauen ließ. Also direkt neben dem Gott der Väter konnten die Israeliten im gleichen Tempel auch noch Aschera anbeten. Forscher halten es wahrscheinlich, dass man so auch eine weibliche Form zu dem einzigen Gott hinzufügen wollte. Dass man Aschera als Gottes Ehefrau verehrt hat. Manasse führte also viele verschiedene Anbetungsformen, Glaubensrichtungen und Religionsmöglichkeiten ein. Und er praktizierte diese dann auch selber. Manasse bot neue Religionsmöglichkeiten an. Da fand sicher jemand etwas Passendes, eine individuell passende Religionsform, so wie es mir gerade gefällt. Vers 9 fasst das nochmal zusammen, dass Manasse selbst der Verursacher für diesen Abfall von Gott war, dass Manasse die Menschen des Volkes verführte. Und Gott? Gott nimmt das wahr. Gott ist das nicht egal. Gott ist nicht egal, was getan wird. Gott reagiert. Und Gott informiert, dass das nicht richtig ist. Dass er dieses Tun bestrafen wird. Das lesen wir in den Versen 10 bis 15. Gott sieht. Gott hat eine Meinung, einen Willen und Gott sagt, was richtig und falsch ist. Gott informiert durch die Propheten damals Und Gott kündigt deine Strafe an. In Vers 16 heißt es dann, auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, sodass er Jerusalem damit erfüllte, von einem Ende bis zum anderen. Hier wird noch mal eins was draufgesetzt, etwas hinzugefügt. Manasse hat offensichtlich auch sehr viele weitere Unrechte getan. Unrecht, das nicht direkt im Zusammenhang mit Religion und Götterverehrung zu sehen ist. Als König und oberster Richter hatte er das Recht dazu. Man denke an den gerechten König und Richter Salomo und seine salomonischen Urteile. Wichtige Dinge wurden vor dem König verhandelt. Und im Vergleich dazu auch den bösen König Ahab, der hier erwähnt ist im Text, und seine Frau Isabel bezüglich Nabots Weinberg, 1. Könige 21. Als König und Richter hat Manasse seine Macht für Unrecht verwendet. Und offensichtlich, ganz offensichtlich, ging er dafür auch über Leichen. Er ließ unschuldige Menschen töten. Und in Vers 18 lesen wir dann, dass Manasse starb und sein Sohn Amon König wurde. Über König Manasse wird hier nichts Positives berichtet. Bei fast jedem König, nicht bei allen, werden seine Taten im Verhältnis zu Gott beschrieben. Da steht manchmal, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Zum Beispiel bei Manasses Vater, diesem König Hiskia, steht in 2. Könige 18, Vers 3 bis 7, dass Hiskia dem Herrn vertraute, so wie kein König vor ihm und nach ihm gewesen ist. Eine unglaubliche Steigerung. Und bei Manasse wird uns im heutigen Text in Vers 2 und 9 und 11 die negative Superlative gezeigt. So schlecht war keiner. Man kann eindeutig sagen, Manasse war ein sehr böser König. Nun, ich habe mit Vorbildern begonnen. Als Vorbild kann Manasse nicht gelten. Bestenfalls kann König Manasse als ein Bild für "so sollte es garantiert nicht sein" dargestellt werden. Dann könnte die Predigt jetzt hier enden. Aber ich denke, das wäre etwas dünn. Ich bin gerade über Vers 17 hinweggegangen. In Vers 17 wird auf die Geschichte der Könige von Juda verwiesen. Wir haben in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, viele Verweise auf andere Texte, auf ein anderes Buch, auf andere Briefe. Und in einigen Fällen, nicht in allen Fällen, in einigen Fällen im Alten und Neuen Testament haben wir diese Briefe oder diese Texte vorliegen. Und in Vers 17 ist es äußerst wahrscheinlich, dass ein Verweis auf die Bücher, die wir heute als Chronik vorliegen haben, gemeint ist. Die Chronikbücher. Die Chronikbücher enthalten Aufzeichnungen, die mit dem Schwerpunkt nur das Südreich, also nur Juda, betreffen. Nur wenn es irgendeine Verbindung gibt ins Nordreich, ist das mit erwähnt. Ansonsten geht es rein um das Südreich. In 2. Chronik 33, Vers 1 bis 20 finden wir auch einen Bericht über Manasse. Und der Bericht in der Chronik liest sich in den Versen 1 bis 10 sehr, sehr ähnlich, wie wir ihn gerade in 2. König 21 gelesen haben. Wer das möchte, kann das gerne zu Hause mal nachlesen. Das ist teilweise wortwörtlich gleich und teilweise gibt es interessante Abweichungen. Aber es ist sehr ähnlich inhaltlich. Manasses böse Taten werden aufgezählt und benannt. Aber in der Chronik, in den darauffolgenden Versen, steht etwas ganz Neues. Das möchte ich mit euch lesen. 2. Chronik 33, Vers 11 bis 16. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Sie fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Danach baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, westlich von der Gihonquelle im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor und rings um den Ophel. Und machte sie sehr hoch und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie vor die Stadt hinaus. Und er richtete den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollen. Falls sich jemand an dem Wort Ophel gestört hat, das ist ein Stadtteil von Jerusalem, das ist der südliche Teil der sogenannten Davidsstadt. Was geschieht hier im Text? Nachdem Manasse all das Böse getan hatte. Die Assyrer kommen nach Jerusalem und nehmen König Manasse gefangen. Das Südreich war ja, wie bereits erwähnt, politisch abhängig und zahlte an das Nordreich, an Assyrien, nicht an das Nordreich, das gefallen war, zahlte Tribut an Assyrien. Und die Assyrer kommen und nehmen den König gefangen. Zur Ursache der Gefangennahme gibt es nur Vermutungen. Vermutungen, dass es politische Hintergründe hatte. Zum genauen Grund ist uns hier und auch an anderen Stellen nichts berichtet. Manasse wird gefesselt mit Haken und Fesseln, vermutlich schmerzhaft und offen sichtbar. Und er wird nach Babel gebracht. Man vermutet aus der Formulierung und dem Zusammenhang, dass er zur Schau gestellt wurde. Man kennt Berichte von anderen abtrünnigen Regenten, die von den Assyrern gefangen genommen und öffentlich zur Schau gestellt wurden. Sehr unangenehm. Das Entscheidende ist, was Manasse tut. Vers 12 heißt es, als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an. Und er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Manasse erkennt, er kehrt um, er fleht und bittet Gott, er betet. Er demütigt sich und sieht, dass sein Handeln falsch war. Und Gott lässt sich erbitten, Gott erbarmt sich über diesen bösen König. Über Manasse, der vorher das Volk verführte, viel Götterei einführte, Okkultismus praktizierte, Menschenopfer durchführte und ganz viel Unrecht tat, unschuldige Menschen tötete. Und Gott sorgt dafür, dass dieser Manasse wieder nach Jerusalem kommt. Dass Manasse wieder König in Jerusalem ist. König von Juda. Und in Vers 13 heißt es, da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Hier sind ganz wenigen Versen von einer völligen Umkehr zu lesen. Gott hört Gebet. Gott ist gnädig. Und dann kehrt Manasse auch sichtbar in Taten um. In den Versen 14 bis 16 lässt er die Hauptstadt ausbauen. Er hatte offensichtlich die vollständige Macht von den Assyrern zurückerhalten. Und er lässt vor allem aus der religiösen Sicht die fremden Götter entfernen. Er erneuert den Tempel. Er lässt das Götzenbild und die fremden Altäre wegnehmen und zerstören. Er richtet den Tempel wieder so auf, wie er sein sollte. Und er opfert Friedensopfer und Dankopfer. Er befiehlt, dass das Volk dem Herrn, dem Gott Israels, dienen soll. Vers 16. Hier ist von einer völligen Veränderung die Rede. Manasse kehrt um. Und sicher, Manasse konnte nicht mehr alles gut machen, was er vorher getan hatte. Getötete Menschen, blieben tot. Es war nicht mehr möglich, alles Unrecht der Vergangenheit gut zu machen, ungeschehen zu machen, denn die Vergangenheit war geschehen. Aber die Zukunft und das, was Manasse jetzt ändern konnte, das änderte er. Umkehren, die Götzen wegnehmen und den wahren Gott verehren. Mehr über Manasses Taten, seine Details über die 55 Jahre Regierung erfahren wir in der Bibel nicht. Von vielen anderen Königen, die teilweise viel kürzer an der Macht waren, wissen wir viel, viel mehr. In 2. Chronik 33, Vers 20 ist genauso wie in 2. Könige 21 berichtet, dass er starb. Aus. Entscheidend ist, was bleibt. In 2. Chronik 33 wird berichtet, Manasse demütigte sich ehrlich vor Gott. Er erkennt seine Schuld an vor Gott und er kehrt um. Das war nach jüdischem Recht und nach den Geboten Gottes, waren für all die Fehler, die er getan hatte, Gutmachtungen notwendig, Rechtfertigungen. Das waren aus jüdischer Sicht neben den menschlichen, wirtschaftlichen Gutmachungen, neben den Rechtfertigungen vor den Menschen, auch Opfer im Tempel nötig. Opfer mussten geopfert werden. Und in den Gesetzen der Bibel war sehr genau beschrieben, was, wann und wie zur Gutmachung von Fehlern zu tun ist. Tiere wurden im Tempel geopfert, zur Sühnung der Schuld vor Gott. Es ist hier nicht explizit erwähnt, wie genau Manasse geopfert hat oder für sich opfern ließ. Aber man kann davon ausgehen, dass er das getan hat. Und wir können auf der anderen Seite davon ausgehen, dass Manasse auch nach seiner Umkehr noch Fehler gemacht hat und er dafür auch immer wieder opfern musste. Aber das Entscheidende hier im Text ist, in der Umkehr, offensichtlich sehr weit am Ende seines Lebens, in der Umkehr ist uns Manasse ein Vorbild. In der Erkenntnis und der Abkehr vom Bösen tut Manasse das Richtige. Manasse lebte ungefähr 710 bis 643 vor Christus. Dann etwa 650 Jahre später oder heute vor rund 2000 Jahren kam Jesus auf die Welt. Manasse war einer der Urahnen von Jesus. In Matthäus 1, Vers 1 bis 16 und speziell im Vers 10 wird Manasse, von dem wir heute gehört haben, als einer der Großväter von Josef, dem Mann von Maria, der Mutter von Jesus benannt. Also der Familie, in der Jesus aufwuchs. Manasse war einer der Urahnen von Josef. Dieser Jesus, so berichtet uns die Bibel, war Gottes Sohn. Er kam auf die Welt und begann mit etwa 30 Jahren öffentlich aufzutreten. Er tat Wunder, heilte Kranke, stillte Stürme, gab vielen tausend Menschen zu essen. Und er diskutierte und predigte. Und dann starb er am Kreuz auf dem Berg Golgatha bei Jerusalem. Sein Freund und Schüler, der spätere Apostel Johannes, schreibt in seinem Evangelium, also in seinem Bericht, was er mit Jesus erlebt hat, schreibt in Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab oder seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sendet seinen Sohn. Jesus kommt auf die Welt zu uns Menschen, zu den Menschen. Und Jesus stirbt für die Fehler und für die Sünden von uns Menschen. Stellvertretend, als Opfer, ein für alle Mal, für die Schuld, die wir getan haben und die Schuld, die wir noch tun werden. Es ist kein weiteres Opfern von Tieren mehr nötig. Jesus hat das übernommen. Er starb unschuldig für die Sünden. Und was sehr wichtig ist, Jesus ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus ermöglicht uns dadurch ewiges Leben. Und Gott bietet uns an, dass wir an Jesu Tod und an seine Auferstehung persönlich glauben. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus von sich selbst: Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus spricht davon, dass er der einzige Weg ist. Jesus nimmt hier für sich eine Exklusivität in Anspruch. Das widerspricht den vielen Möglichkeiten, die zum Beispiel Manasse angeboten hat. Das widerspricht der Beliebigkeit, die man heute kennt. Doch egal, was man glaubt, mach was für dich richtig ist. Das widerspricht der römischen Philosophie, alle Wege führen nach Rom. Hier in der Bibelstelle steht, nur ein Weg führt zu Gott. Nur durch mich, sagt Jesus, von sich selbst. Wenn wir Menschen uns demütigen, wenn wir Gott um Vergebung unserer Schuld bitten, können wir dieses stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz annehmen, indem wir daran glauben, um Schuld loszuwerden und um ewiges Leben zu erhalten. Hast du dich schon vor Gott gedemütigt? Hast du schon um die Vergebung deiner Schuld gebeten? Dafür ist Jesus gestorben. Allein aus Liebe zu uns Menschen und aus Gnade. Wir können dafür nichts tun, nur glauben. Jesus, Gottes Sohn, ist für die Schuld der Menschen gestorben und auferstanden. Er hat den Tod überwunden und schenkt uns dadurch ewiges Leben. Viele Religionsstifter, ich denke, alle sind gestorben. Auferstanden ist nur Jesus. Das feiern wir an Ostern. Glaubst du das? Wir haben hinter uns hier das Kreuz als Zeichen für den Tod. Und ich bin froh, dass da keiner mehr dranhängt. Jesus wurde abgenommen. Er hängt nicht mehr am Kreuz. Er stirbt nicht mehr jeden Tag für dich. Er wurde ins Grab gelegt. Er lag 3 Tage im Grab. Und dann ist er auferstanden. Das Grab ist leer. Der Stein ist weggerollt. Als Zweites bräuchten wir hier noch einen weggerollten Stein. Die Auferstehung ist geschehen. Tod und Auferstehung. Sündenvergebung und ewiges Leben. Und wenn du das bereits glaubst, dann hinterfrage dich, was war früher? Was war, bevor ich Gott kennengelernt habe? Was hat sich geändert? Was ist neu? Stimmt das alles noch? Ist alles noch richtig in meinem Leben? Oder haben sich vielleicht fremde Altäre eingeschlichen? Wurden fremde Altäre gebaut? Habe ich Dinge in den Tempel meines Lebens neben Gott gestellt? So wie bei Manasse? Oder bin ich noch ungeteilt bei Gott? Muss ich mich hinterfragen? Muss ich mich korrigieren? Wo bin ich kein Vorbild? Am Ende möchte ich nochmal zusammenfassen. In 2. König 22 lesen wir über König Manasse. Manasse führt die Anbetung von fremden Göttern ein. Baal und Astarte. Im salomonischen Tempel lässt er fremde Altäre und ein Aschera-Standbild bauen. Er führt die Anbetung der Sterne ein, führt okkulte Praktiken durch, Wahrsagerei und Totenbeschwörung. Er führt Menschenopfer ein. Manasse verführt das Volk und lässt unschuldige Menschen töten. Die Bibel sagt, Manasse ist ein König, der sehr viel Böses tut. Aber im zweiten Bericht, in 2. Chronik 33, lesen wir, Manasse demütigt sich. Er bittet Gott um Entschuldigung. Und er erkennt Gott an und Manasse kehrt um. Er ändert nicht nur sein Denken, er ändert sein Tun. Nachhaltig. Auch heute gilt, Gott lässt sich bitten, Gott ist gnädig. Gott nimmt den Sünder an und Gott vergibt. Dafür ist Jesus gestorben, vor rund 2000 Jahren, und hat die Schuld der Sünden der Menschen getragen. Und da er größer ist als der Tod, ist er auferstanden. Auferstanden, um uns Leben zu geben. Auferstanden. Und deshalb sagen wir, an Ostern haben wir letzte Woche gefeiert und gesagt, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Hier ist für jeden Menschen eine Entscheidung notwendig. So wie Manasse sich gedemütigt hat, muss sich jeder Mensch für sich selber entscheiden, ob er das für sich annimmt. Bist du schon zu Gott umgekehrt? Hast du schon um die Vergebung deiner Sünden gebeten? Um Sündenvergebung durch den Tod und ewiges Leben durch die Auferstehung von Jesus und das im Glauben aus Gnade von Gott angenommen? Gott stellt keine Bedingung. Und wenn du das schon angenommen hast, dann prüfe, ob noch alles in Ordnung ist. Ich habe mit Vorbildern begonnen und mit der Frage, was bleibt, wenn die Vorbilder nicht mehr da sind. Und in Bezug auf den heutigen Text, in Bezug auf die Betrachtung von König Manasse, möchte ich das beantworten. Vorbilder. Bleibend und entscheidend ist die Umkehr zu Gott. Die Umkehr macht den Unterschied. Amen.